Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Und das sind die Namen der 12, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, der in Klammer der Zelot, und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Scheint eine interessante Predigt hinzugeben. So ist es, wenn dir die Verse vorgegeben werden. Aber Christoph, es wird richtig gut. Glaub mir. Diese 12, das trifft mich voll. Mein Thema heißt die Elite der 12. Ja, genau. Gell? So, man kann lachen, weil ihr wisst ja, ihr kennt ja die Geschichte alle, aber es ist nicht ironisch gemeint, weil am Schluss haben wir hier wirklich die Weltelite First Class Premium vor uns. Aber davor ist vieles passiert. Und wir schauen uns mal diese 12 etwas näher an. Hab da recherchiert, deshalb wird es heute etwas ein paar Minuten länger dauern müssen wie 30 Minuten, weil 12 Biografien, gell, könnt ihr euch ausrechnen. Und dann kommt ja die Predigt noch. Okay, aber das Wetter spricht ja für uns. Ja, es war eine gute Entscheidung, hierher zu kommen, die beste überhaupt. Und für euch in den Pantoffeln zu Hause, am Fernseher oder wo auch immer ihr zuschaut, auch, gell, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Das würde mir jetzt auch gefallen, aber soll es kein Aufruf sein, Frank. So, wir machen mal so die Reihenfolge durch, wie wir sie hier in der Bibelstelle sehen. Fangen an mit Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab. Petrus heißt ja übersetzt der Fels, ein ganz, ganz starker Name. Simon war verheiratet. Er wohnte mit seiner Frau und zusammen mit seinem Bruder Andreas in Kapernaum. Und wenn sie auf Reisen waren, mit Jesus zusammen, war die Frau von Simon meistens dabei. Simon, wir wissen, hatte später eine absolute, oder er hatte während dieser 3,5 Jahre mit Jesus eine absolute Führungsrolle. Er war sozusagen der Sprecher der Aposteln. Er hat dann Jesus verleugnet. Er war Zeuge der Auferstehung und später war Petrus der Vorsteher der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Simon Petrus ist praktisch zum Fels der Gemeinden oder der Kirchen geworden. Und er unternahm viele Missionsreisen und er wurde dann in Rom gekreuzigt. Jakobus und Johannes, wir haben ja vielleicht das erste Kapitel noch in Erinnerung, waren Brüder, die Söhne des Zebedäus. Und die hießen nicht umsonst Donnersöhne. Das waren also absolute Choleriker, die zwei. Und Jakobus war der ältere Bruder, also das habe ich gelernt, immer derjenige, der zuerst genannt wird, ist auch der ältere. So war Simon auch der ältere Bruder von Andreas, zu dem kommen wir nachher noch. Wir lesen die Geschichte in Lukas 9. Das war am Ende seiner Zeit auf der Erde von Jesus, als die Kreuzigung näher kam, machte er sich auf den Weg nach Jerusalem. Und sie schickten Boten voraus, das war in Samarien, um praktisch die Ankunft Jesu vorzubereiten. Und sie wurden dort abgewiesen. Und Jakobus und Johannes, so wie sie waren, ja, etwas heiß, spornig, sagten, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und Jesus, also wortwörtlich steht es hier so, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? Und was tat Jesus? Doch Jesus drehte sich um und wies sie zurecht. Das ist ganz wichtig. So, wir wollen heute auch das Wesen Jesu etwas näher betrachten. Er hat nicht gesagt, ja komm, das machen wir, gell, wir sind hier nicht willkommen, sondern er hat sie zurechtgewiesen. Jakobus war der erste Apostel nach meinen Recherchen, der für seinen Glauben sterben musste. Johannes, sein Bruder, wirkte später in Ephesus an der Westküste der heutigen Türkei, wo auch sein Grab sein soll. Jetzt kommen wir zu Andreas, dem Bruder von Simon Petrus. Andreas war wohl der allererste Apostel. Er brachte dann Simon zu Jesus. Später war er Glaubensbot in Griechenland und auch er wurde ermordet oder hingerichtet an einem schrägen Kranz. Das können wir heute an jedem Bahnübergang noch sehen, dieses Andreas-Kreuz. Philippus, da schauen wir nachher auf eine Karte, er stammte auch aus dieser Gegend, aus Bethsaida, wo Andreas und Simon herkamen. Später soll er in Phrygien, heute westliche Zentraltürkei, habe ich mir aufgeschrieben, gewirkt haben, wo auch seine Töchter begraben sein sollen. Dann kommen wir zu Bartholomäus. Er wurde bei den ersten drei Evangelisten Bartholomäus genannt, im Johannesevangelium Nathanael. Bartholomäus soll in Armenien und in Mesopotamien gewirkt haben. Auch er wurde seines Glaubens angeblich durch Abziehen der Haut grausam umgebracht. Matthäus wurde auch Levi genannt, das ist jetzt wieder ein ganz bekannter, gell? Der Zöllner. Wir haben von Christoph vor zwei Wochen, glaube ich, gehört, das war eine hoch anerkannte Gruppe, die höchste überhaupt, gell, bei den Juden. Die Zöllner handelten und arbeiteten ja im Auftrage des römischen Kaisers und nahmen praktisch die Steuern ein. Und so wie es bei Zöllnern manchmal der Fall war und auch heute noch zum Teil ist, wir Rangers, wir waren ja früher öfters mal so in Russland unterwegs und nach Bulgarien und überall hin. Also die haben auch was bekommen, die Zöllner. Die haben so richtig ausgebeulte Taschen gehabt. Von uns haben sie keine Zigaretten bekommen, sondern immer eine Bibel. Und ich hatte mal mindestens den Eindruck, sie haben sich darüber gefreut. Und über was sie sich besonders gefreut haben, das war unsere Kluft. Also irgendwie, das hatte was. Uns haben sie dann, obwohl wir keine Privilegien oder gar Vorfahrt hatten, meistens vorgewunken, ganz vorne an die Schlange hin. Manchmal konntest du ja damals tagelang warten an den Grenzen, bis du dann nach Litauen oder nach Russland eben einreisen konntest. Ja, also er hat einen denkbar schlechten Ruf in der Bevölkerung gehabt. Der Legende nach soll er dann in Persien und in Äthiopien den Glauben verkündet haben. Er wurde dafür gesteinigt. Kommen wir zum Thomas. Er hieß der Zwilling, aber auch der Ungläubige, den kennen wir auch. Ja, Thomas war derjenige, der gesagt hat, ja, ich sehe dich, Jesus, aber ich kann es einfach nicht so recht glauben. Darf ich meine Hände in deine Wundmale legen? Der Legende nach sei er auf Missionsreisen bis nach Indien gekommen, habe ich nachgeforscht, wo er einen König bekehrte und ihm als Baumeister diente. Tatsächlich gibt es in Indien seit dem ersten Jahrhundert Christengemeinden. Dann kommen wir zu Jakobus, der Jüngere, der Sohn des Alpheus. Da ist die Biografie recht kurz, man weiß nämlich gar nichts über ihn. Judas Thaddäus, auch über sein Leben wissen wir praktisch nichts. Der Legende nach soll er bis nach Persien hingewirkt haben. Auch er wurde wegen seines Glaubens ermordet. Simon der Zelot. Die Zeloten waren ja so eine Widerstandsgruppe. Also der Simon war auf jeden Fall gewaltbereit. Und ich glaube, die hatten so er und vielleicht auch Judas Iskariot und die anderen sicherlich zum Teil auch, hatten eine ganz andere Vorstellung vom Reich Gottes, wie es sein sollte. Die Zeloten, ja, man kann den Simon heute vergleichen wie mit einem Guerilla-Kämpfer. Von da kam er her, was er dann während der 3,5 Jahre mit Jesus erlebt, ob er gewaltsam und gewaltbereit war, wissen wir nicht. Auch er wurde als Glaubensbote brutal ermordet, angeblich mit einer Säge. Kommen wir zum Letzten. In allen Evangelien wird dieser Mann als Letzter genannt. Es war Judas Iskariot. Judas war Jesus ganz, ganz nahe. Als viele Jünger Jesus bereits verließen, war Judas immer noch ganz nah und ganz treu an ihm. Judas war ein sehr sorgfältiger Mensch. Nicht umsonst war er Kassenverwalter. Ja, er arbeitete sehr genau und sehr gewissenhaft und sehr sorgfältig. Er hat Jesus verraten. Sicherlich war er bitter enttäuscht, wie die Dinge liefen und wie das Reich Gottes eben nicht kam und nicht so kam, wie er sich und die anderen oder manche anderen von den Aposteln sich vorgestellt hatte. Er hat Jesus verraten. Die Tempelpolizei, wir wissen, haben Jesus im Garten Gethsemane verhaftet. Und was mir an Judas Iskariot auffiel, er hat bitter bereut. Als er festgestellt hat, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, ist er zu den Pharisäern gegangen und hat gesagt, da habt ihr eure 30 Silberlinge wieder. Und wisst ihr, was sie ihm geantwortet haben? Das ist nicht unser Problem. Das ist jetzt dein Problem. Er hat bereut und er hatte sich umgebracht. Dann wäre er doch zu Jesus gekommen und hätte um Vergebung gebeten. Die Vergebung hätte für Judas Iskariot auch gegolten, gell? Aber dann wäre die Geschichte anders verlaufen, wie sie verlaufen ist. Also wir sehen eine sehr interessante Truppe, Elite, Premium-Klasse, Champions League, gell, so oberste Liga. Vier davon waren Fischer, Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, Handwerker, bodenständige Menschen, mit Händen gearbeitet. Von diesen vier waren zwei auf jeden Fall absolute Choleriker, ja, Jakobus und Johannes. Einer war Widerstandskämpfer, Simon der Zelot, der andere war Steuereintreiber, Matthäus oder Levi. Philippus scheint sehr aufgeschlossen gegenüber den Lehren Jesu gewesen zu sein. Er brachte Bartholomäus oder Nathanael zu Jesus. Thomas, ein absolut starker Zweifler. Dann einen Lügner, nämlich Simon Petrus, und einen Verräter. Interessant, oder? Machen wir die nächste Folie, bitte. So hat Israel zu der Zeit Jesu ausgesehen. Und wir können uns schon fragen, warum hat Jesus genau diese 12 ausgesucht? Warum überhaupt 12? Jetzt würde ich mal so interpretieren, naja, es hat 12 Stämme gegeben in Israel. Also nehme ich jetzt aus jedem Stamm einen Repräsentanten. Nein, so war es nicht. Alle 12, die kamen ganz im Norden, sogar aus dem Norden von Galiläa. Hier seht ihr Bethsaida, Kapernaum, Chorazin und den See Genezareth. Alle kamen praktisch aus diesem Landstrich Und bei der geistlichen Elite stand dieser Landstrich also überhaupt gar nicht hoch im Kurs, weil da wohnten sehr viele nicht-jüdische Menschen. Also auch hier, ja, so nach Ansicht der Schriftgelehrten, war eigentlich der falsche Ort, um Apostel oder Jünger rauszusuchen oder zu berufen. Auch nach Ansicht der Schriftgelehrten waren alle also absolut theologisch ungelehrte Laien, überhaupt keine Bildung auf dem Gebiet. Die hat Jesus rausgesucht. 7 Apostel wurden wegen ihres Glaubens umgebracht. Judas beging Selbstmord. Simon, Jakobus und Johannes, diese drei, die begegnen uns immer wieder in der Bibel. Sie waren so der engere Kreis von Jesus und sie waren sehr, sehr oft ganz eng zusammen. Wir erinnern uns an die Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wo die drei gleich gesagt haben, ach, das ist ja wunderbar, gell? Da bauen wir gleich mal ein paar Zelte und dann kam die Wolke und hat sie eingehüllt und so weiter. Also eine andere Geschichte. Aber diese drei, Simon, Jakobus, Johannes, sie waren Jesus sehr, sehr nahe. 3,5 Jahre waren sie so zusammen, sind so über die durch das Land Israel gewandert. Sie haben viele Wunder erlebt. Sie haben Lehre bekommen. Jesus hat ihnen viel erzählt über das Reich Gottes. Sie haben von Jesus Autorität bekommen und haben auch, Jesus hat sie rausgeschickt und sie haben auch deren Wirkung erlebt, Heilungswunder und so weiter. Sie hatten alles. 3,5 Jahre Coaching, ganz eng zusammen und als es drauf ankam, kläglich versagt. Kläglich versagt. Ich glaube, Jesus möchte uns anhand der 12 Apostel sagen, hey, genau wie du, auch dich habe ich herausgesucht und gerufen und du musst nichts Besonderes bringen. Meine 12, die waren genau so wie du. Macht es froh? Also ich würde sagen, ja. Sie hatten eine völlig andere Vorstellung vom Reich Gottes. Und alles, was sie so erlebten um die Kreuzigung herum, das brachte sie in eine tiefe, tiefe Enttäuschung und auch in eine Verzweiflung und in eine Verängstigung. Wo waren sie bei der Kreuzigung? Von 12 war einer da und die anderen 11, die haben sich versteckt. Die Mutter von Jakobus und Johannes war da, Maria Magdalena war da, die Frauen, die waren da, gell? Komisch, aber Frauen, fühlt euch mal angesprochen. Ja. Die Frauen waren auch die Ersten, die zum Grab gegangen sind. Die Jünger haben sich versteckt. Die waren völlig von der Rolle. Die waren völlig verängstigt. Die waren zu nichts mehr fähig. Und was machen wir? Denken wir einfach mal so an unser Leben. Was tun wir, wenn alle unsere Perspektiven, alle unsere Ziele, alle unsere Hoffnungen, alle unsere Überzeugungen, wenn nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, was machst du dann? Das, was du früher gemacht hast. Fischen. Und ja, gehen wir in Johannes 21 hinein. Wir lesen da gleich, nicht einmal das hat mir geklappt. Auch das hat nicht mehr funktioniert. Schauen wir uns an, Johannes 21, also Jesus war ihnen zweimal erschienen, gell? Auch das war schon wieder alles weg, ja, alles vergessen, nichts gebracht, Also gingen sie fischen. Johannes 21, ich lese ab 1. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kanada in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht nichts. Nicht einmal das haben wir funktioniert. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, hey, Freunde, habt ihr was gefangen? Nein, antworteten sie. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Erinnert ihr euch an was? 3,5 Jahre früher, die Berufung der ersten Jünger, auch da hatten sie nichts gefangen, die ganze Nacht nichts. Und Jesus hat genau das Gleiche gesagt, werft doch euer Netz auf der rechten Seite aus. Und das waren Profis, die kannten ihren Job. Und da steht einer, ein Rabbi, und sagt, hey Leute, ihr seid zwar Fischer, habt nichts gefangen, die ganze Nacht gekämpft, die Netze sind leer, macht's doch mal anders. Also dazu muss man dich zuerst einmal bewegen können, nach so einer Nacht. Vers 7, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Petrus liebte Jesus, das wissen wir. Er liebte ihn wirklich so sehr, auch wenn er völlig versagt hat. Auch Petrus tat es leid, dass er ihn verraten hatte. Lesen wir mal weiter in Vers 8. Die anderen blieben im Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Das muss man sich jetzt mal so vorstellen, gell? Jesus steht da am Ufer vor seinen Versagern. Und was macht er? Michi, ganz Ranger-like, gell? Machen wir mal ein Feuer. Und irgendwoher hatte er Brot beschafft. Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, sah, dass sie die ganze Nacht nichts gefangen hatten, dass sie übernächtig sind, dass sie durchfroren waren wahrscheinlich. Und er bereitet ihnen einfach einmal so ein Essen zu. Und Vers 10 wird jetzt wirklich sehr interessant. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Ja, das ist doch der Hammer, oder? Die haben doch nichts gefangen. Die haben doch auch an dem Punkt völlig versagt. Und was sagt Jesus? Holt doch mal ein paar Fische von denen, die ihr gerade gefangen habt. So ist Jesus. Ja, er schaut nicht auf das, was wir nicht können, sondern er ermutigt uns und sagt, hey komm, ihr habt doch gerade so einen riesen Fang gemacht. Holt mal ein paar Fische, dann braten wir die. Dann stieg Simon Petrus aus dem Boot ins Boot. Entschuldigung. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Das war ihr Fang. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten zwar, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso wie den Fisch. Warum haben sie ihn nicht gefragt? Weil sie Muffe hatten. Sie hatten Angst, hatten ein schlechtes Gewissen. Keiner traute so, den ersten Satz zu beginnen. Sie schämten sich, weil sie kannten ja ihre eigene Geschichte. Versagt, versagt, versagt. Und Jesus, kein Wort des Vorwurfs, nichts. Keine Zurechtweisung. Ich habe es euch ja gesagt, gell? Oder Petrus, du, der kommt dann sowieso noch extra dran. Sondern er bedient sie. Er bedient sie mit Brot und Fischen. Vers 15, jetzt kommt Petrus tatsächlich dran. Gell? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und so hatten sie ein Vier-Augen-Gespräch und Jesus, wir kennen die Geschichte, hat ihn dreimal gefragt. Und Simon Petrus erinnert sich natürlich, er hat ihn dreimal verraten. Ging ja sogar so weit in dem Hof, dass er gesagt hat, und ich schwöre, ich kenne diesen Mann nicht. Der Sprecher der Apostel. Und auch hier kein Wort des Vorwurfs, dreimal gefragt. Und ich denke, Jesus wollte einfach so seine Motivation prüfen. Dreimal spricht er seinen Auftrag aus. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus zu ihm. Dreimal hat Petrus ihn verraten. Stark, oder? Also mir gefällt so das Wesen Jesu, wie er mit Versagern umgeht. Wie würde das bei uns aussehen? Musste ja so kommen bei deinem Lebensstil. Wie oft habe ich dir gesagt, lerne doch was. Du machst es für dich, nicht für mich. Du hast versagt, jetzt musst du die Konsequenzen tragen. So wie die Pharisäer dem Judas begegnet sind. Nicht mehr mein Problem. Du hast versagt. Oder aus dir wird nie was. Können wir. Kennst du das aus deinem Leben? Aus dir wird nie was? Hat es jemals jemand zu dir gesagt? Ihr seid glückliche Menschen. Ich erzähle euch was aus meiner Schule. Da war ich so 12 Jahre alt. Wir hatten einen Mathelehrer, der war im Gymi, also der war nicht hoch angesehen. Und der war ganz besonders, sage ich mal so. Und der hat es geschafft, dass ich in kürzester Zeit, innerhalb von 2 Jahren, also so eine Null war, was Mathe anbetrifft. Ich habe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Und dann, zu unserer Zeit, hat es ja noch Schiefertafeln gegeben, hatte ich Tafeldienst. Kennt das noch jemand von euch, Tafeldienst? Gell? Ja, guckt, da seid ihr mutig und strikt. Gell? Also Tafeldienst. Und als die Tafel dann wieder abgetrocknet war, hat man gesehen, wie sauber oder eben nicht ganz so sauber sie war. Wer hat heute Tafeldienst? Knecht, hat er gesagt, nicht mal das kannst du. Glaub jetzt nicht, dass ich im bleibenden Schaden davongetragen habe, aber alleine schon die Tatsache, diese Geschichte hat sich vor 55 Jahren abgespielt. Und ich kann mich noch heute an jedes einzelne Wort erinnern. Versteht ihr? Das hinterlässt was in dir. Und ich hatte das Glück, dass ich zu diesem Mathelehrer einen Physiklehrer hatte. Und der sagte, also das passt ja überhaupt gar nicht zusammen. Wie kann einer in Mathe eine 5 haben und in Physik eine 1? Und der hat an mich geglaubt und hat gesagt, du, ich habe einen Sohn. Und der bringt dich wieder in die Spur. Und es hat auch tatsächlich funktioniert. Aber auf der einen Seite einer, dem war das völlig egal, was aus mir geworden ist. Und hat sich eben dann zu diesem Spruch auch hinreißen. Also war ich nicht der Einzige. Gell? Das war doch das Schöne. Also alle kamen da mal dran. Nicht mal das kannst du. Und der andere, der gesagt hat, das geht, das kann doch nicht sein. Ich glaube an diesen jungen Menschen. Versteht ihr? Und Jesus glaubt an dich. Jesus hat an seine Jünger geglaubt und Jesus glaubt auch an dich. Hab erst mit einem Ranger-Papa geredet, vor 3 Wochen oder so, 4 Wochen. Den habe ich in der Stadt getroffen. Dann sagte ich, na, was machst du am Freitagnachmittag in der Stadt? Ah, du, Stadtbummel. Ja, und wo der Rest der Familie, ja, die sind bei den Rangers, so wie sich's gehört, sagte er. Und das war sehr, sehr interessant. Und da hat er mir so die Geschichte erzählt, wie es in seiner Familie die letzten 3 Monate während des Shutdowns ging. Und er sagte, weißt du, meine Kinder, die wollten eigentlich nicht mehr zu den Rangers kommen. Die kamen auch nicht mehr. Die sind dann in den Fußballverein gegangen. Aber eins haben wir erlebt. In den letzten 3 Monaten, da haben die Rangerleiter immer wieder angerufen. Sie haben sich gekümmert um meine Kinder. Und vom Fußballverein habe ich überhaupt nie was gehört. Wohl den Rangerleitern, Michi, eurem Dienst, die ihr an eure Kinder glaubt. Das macht den Unterschied. Ja. Jesus sagt, ja, du hast versagt, aber ich sehe, wie es dir geht dabei. Ja, du hast versagt, aber du darfst daraus lernen. Ich traue dir etwas zu. Jesus sagt, gib nicht auf, probier's doch nochmal. Ich gebe dich auch nicht auf. Und Jesus sagt, ich helfe dir. Und wisst ihr, die 12 Apostel, die hatten deinen Auftrag, jetzt wartet ihr hier in Jerusalem, bis ich euch meinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, schicke. Und wir alle wissen, das ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und mit diesem Geist, mit diesem Gott in sich, mit Jesus in sich, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, haben die praktisch die Welt verändert. Diese 12 waren absolute Weltveränderer, Elite. Und genau das denkt Jesus über dich und mich. Kannst du dir das vorstellen? Über dich und mich, du bist ein Weltveränderer. Jesus wirbt mit seinem Wesen um mich. Er versteht mich. Er wirbt. Er klopft an, lesen wir in Offenbarung 3, Vers 20. Und was macht er, wenn wir öffnen? Also ich verstehe, dass mancher Angst hat. Jetzt die Tür aufmachen. Und dann kommt Gott und zeigt mir den Spiegel meines Lebens. Nein, was lesen wir in Offenbarung 3, Vers 20? Er ist mit uns. Nicht wie wir vielleicht. Ja, jetzt sind wir drin. Jetzt tun wir mal zuerst den Saustall hier aufräumen. Das wäre jetzt so die menschliche Reaktion. Und Jesus sagt, hey, wenn du aufmachst, dann essen wir mal zuerst. Ja, ich habe Gemeinschaft mit dir. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Und natürlich wird er uns unsere Sünden aufzeigen und dann sagen, hey, guck mal, da ist auch noch so ein Punkt, gell? Da auch. Vielleicht nach 30 Jahren Nachfolge, da ist auch noch so ein Pünktle hier. Und ganz liebevoll sagt er, also, du hast es jetzt erkannt, rausbringen musst du den Müll aber dann schon selber. Das macht Jesus nicht auch noch für dich. Und Dinge vielleicht wieder gut machen, wo wieder gut machen oder Vergebung oder die Frage nach Vergebung angesagt ist auch. Das überlässt Jesus dann schon uns. Aber er zeigt uns ganz behutsam und liebevoll so unsere Defizite. Ja, aus den 12 Aposteln sind Kämpfer für das Reich Gottes geworden. Ganz mutig haben sie die Botschaft des Reich Gottes verkündet. Und Jesus sagt dir, wenn die das konnten, dann kannst du das auch. Dominik, machen wir die nächste Folie. Diese zwei Sätze möchte ich euch ins Herz brennen. Wenn die das konnten, dann kannst du das auch. Kommt es an, weil wir sind heute so ruhig. Was ist denn los? Das Wetter, genau. Das Wort Gottes so, gell? so rieselt. Ja, und mein zweiter Hauptfokus, auf was kommt es jetzt letztendlich überhaupt drauf an? Und da habe ich mir eine bekannte Bibelstelle aus Kolosser 3 angeschaut, Abvers oder der Vers 11, und ich habe es so mal so in die heutige Zeit gebracht. Und machen wir das auf, den schauen wir uns auch an. Es kommt in diesem neuen Leben nicht auf deine Staats-, also das ist Manfred Knecht, gell? Aber ganz eng an Kolosser 3, nicht auf deine Staatsangehörigkeit an, auch nicht auf deine Kirchenzugehörigkeit. Es kommt nicht auf deine Bildung an. Es ist völlig egal, ob du aus der Justizvollzugsanstalt kommst oder eine super Berufskarriere hingelegt hast. Und das ist jetzt Zitat 1:1, sondern es kommt in allem nur auf Jesus Christus an und darauf, dass er in dir lebt. Es kommt auf Jesus an und darauf, dass er in mir lebt. Das ist das Entscheidende. Und dann werden wir zu Helden, die die Welt verändern. Glaubt ihr das? Also ich glaub's. Absolut. Ich bin sogar, was ist mehr als Glaube, gibt's ja nicht, gell? Überzeugt. Amen. Seid gesegnet.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.